Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
Ich dachte, du machst das jetzt alleine. 3 Jahrzehnte vor der Klotz.
Ja, den ganzen zweiten Part hast du diesmal für dich alleine, weil, wie ihr es hört, sind Alex und ich heute nur zu zweit. Aber wieder mal mit einer richtigen, echten, regulären Filmfellers-Folge. Der ersten seit längerer Zeit. Und, weiß nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie noch was zu erzählen hast von deinen letzten Prüfungen, die du ja geschafft hast, Glückwunsch.
Ja, danke. Ja, ich bin frei.
Dann würde ich dich auch direkt fragen, ich meine, wir können das ja sogar aussuchen, wir können mit den Standardfragen anfangen. Was trinkst du und was hast du zuletzt gesehen?
Also, fangen wir mal mit. Was habe ich zuletzt gesehen? Ja, was trinke ich an? Das geht schnell. Ich habe einen Sherry. Ja. Ja, ich habe noch letztens gesehen, Sherry und mein Großvater, der kürzlich verstorben ist, immer sehr gern Sherry getrunken und da dachte ich mir, Alkohol und Kirsche mag ich eigentlich ganz gern. Warum habe ich nie Sherry getrunken? Und ich liebe Sherry.
Ich muss sagen, du trinkst es aus einem sehr fancy aussehenden Glas. Ja, ich glaube, das sind so diese Sherry-Gläser, ne? Die sind so, aber ich finde es auf jeden Fall interessant.
Ja, tatsächlich ist es ein Whisky-Glas aus Highland Park.
Ach so.
Und ich glaube, Sherry trinkt man nicht in dieser Masse, wie ich Sherry trinke, aber es ist okay. es ist ziemlich voll. Nee, das gefällt mir. Ich weiß nicht. Ich mag es irgendwie. So viel zu meinen zuletzt getrunken. Kommen wir zum zuletzt gesehen. Und bei meinem zuletzt gesehen muss ich
erwähnen. Nee, Horst.
Genau, muss ich erwähnen. Mein nächstes zuletzt gesehen wird legendär. Weil ich und meine Frau haben uns vorgenommen, dieses Wochenende alle beiden Winnie-Pooh-Horrorfilme zu gucken. Das wird super.
Ich glaube nicht, aber okay. Es ist eure Zeit.
Ich glaube, es wird geil. Ja, Peter Pan hat mich schon voll angefixt. Ich habe den noch nicht gesehen, aber der Trailer sah sehr gut aus. Für meine Verhältnisse. Also ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich habe zuletzt tatsächlich gesehen Fluch der Karibik. Irgendwas.
Ja, okay, das hilft mir jetzt noch nicht sehr viel weiter.
Guck mir, du kennst das doch, wenn ich krank bin. Das habe ich schon so oft gesagt, da brauche ich immer irgendwas. Da gucke ich entweder die Indiana Jones alle durch wieder oder ich gucke Star Wars und ich fange wieder Herr Ringe an. Und jetzt bin ich aus irgendeinem Grund, war ich voll auf... ich weiß den Grund wieder. Ich habe ein TikTok-Video gesehen, da war Captain Crack Sparrow. Also da war so ein Obdachloser, der irgendwie so durch die Gegend gerannt ist und dann Fluch der Karibik-Musik. Und ich dachte mir, geil, ich muss nochmal Fluch der Karibik gucken. Irgendwie war ich voll drauf. Hab's mir angeguckt und muss sagen, es schwankt sehr in der Qualität.
Welches Teil hast du denn alle gesehen?
Wieder Salazars Rache habe ich. Ich habe von hinten angefangen. Salazars Rache, dann hier das mit Davy Jones. Und dann den zweiten. Und beim zweiten bin ich eingepennt.
Mit dem zweiten war ja meine Liebe für die Serie vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte den ersten damals sehr gerne. Ich kam damals raus, wie wir alle aus dem Kino mit Aber warum der rum? Mhm. Der erste war damals einfach so Blockbuster super. Und damals, ich saß schon im zweiten drin und dachte mir so, warum gucke ich mir das an? Das ist ja der größte Rotz. Und das hat sich bei mir, ich habe da sogar noch 3 und 4 gesehen und das hat sich leider nie wieder bei mir eingependelt.
Mhm. 2 fand ich immer ein bisschen komisch, da für mich kein richtiger Film war. Weil ohne 3 hat der keinen Sinn gemacht. Ne?
Ja, aber es gibt ja einige Filme, die mittlerweile so sind.
Ja, aber das hat mich damals tatsächlich genervt. Aber ich muss sagen, ich finde Johnny Depp durchgehend eigentlich ganz in Ordnung in diesem Film.
Das Problem ist halt, bei Johnny Depp, aus der Rolle hat er dann später, jede Rolle war danach Jack Sparrow, die er gespielt hat.
Ja, aber, er macht's nochmal. Also jetzt kommt, glaube ich, soweit ich weiß, kommt jetzt noch einer.
Wie gesagt, ich mochte Johnny Depp endlich bis, ich muss es echt so sagen, bis Fluch der Karibik 2 mochte ich ihn. Aber wie gesagt, dann gefühlt hat er nur noch Jack Sparrow unter anderem Namen gespielt, egal in welchem Film.
Ich dachte schon bis zur häuslichen Gewalt. Also, Verdacht. Freispruch.
Ja, dazu äußere ich mich gar nicht. Die sind beide durch, da bin ich der Meinung. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, was soll ich sagen? Ich brauche irgendwelche Unterhaltung und die hat sie mir gegeben.
Aber ja, das kann ich sogar noch komplett nachvollziehen. Unter dem Gesichtspunkt, so was Blockbuster-Filme angeht und sowas, da kann ich das sogar komplett nachvollziehen tatsächlich. Ja, was ich zuletzt gesehen habe, das muss ich dir gar nicht so großartig erklären. Ich habe es schon in unsere Filmverlassgruppe reingeschrieben. Wir hatten ja auch schon das Thema schon mal in irgendeiner Folge von einem halben Jahr oder so hier bei uns, dass ja 2 Werewolf-Filme dann gerade so erscheinen sollten, nämlich Wolfman und Werewolves, glaube ich, war es. Den hast du auch schon gesehen, habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Ja, und ich hatte mir jetzt halt einfach gestern den Wolfman reingezogen von, ich weiß gar nicht, wer Regie geführt, irgendjemanden Namen, da habe ich damit nichts gesagt. Lee Wendell, keine Ahnung. Oh. Mit Christopher Abbott und Julia Garner, die ich ja wirklich sehr gerne mag, die ja schon als Jugendliche in The Americans mitgespielt hat, die Serie, die ich sehr mochte und auch die vor 2-3 Jahren diesen großartigen The Assistant hatte, wo sie die eine Sekretärin im Vorzimmer von, er wird zwar nicht namentlich genannt, aber eigentlich ist es Harvey Weinstein ist, spielt. Den Film fand ich ja echt super. Ja, und ich mag sie halt. Und dann gucke ich diesen Film und denke mir so, also irgendwie ist das kein richtiger Horrorfilm. Dann plötzlich will der die Fliege sein. Dann ist er eigentlich mehr Familiendrama. Dann ist er irgendwie, hat er so sinnlose Szenen drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ein anderer Kumpel hat mich da auch gesehen, weil ich habe den bei Letterboxd einfach mal mit 0,5 Sternen abgewatscht. Und er meinte, du fandest den wirklich so schlecht. Und ich so, ja, der Film hat es nicht geschafft. Ich, weißt du, alle 2 Minuten hatte ich so diesen Drang. Boah, nee, ich muss jetzt auf mein Handy gucken. Boah, nee, ich gehe mir mal ein Bier holen. Boah, nee, ich muss aufstehen, ich muss irgendwas anderes, ich muss irgendwie irgendwas anderes denken, weil alles, was mir da gezeigt wurde, war so dumm. Ich fand das alles so unfassbar dumm. Dann beginnt der Film so in der Vergangenheit, so 20 Jahre vor der eigentlichen Geschichte mit so einem, ja, sagen wir mal so, von dem Hauptcharakter, wie er als Junger war und sein Vater schon voll besessen, so von dem Werwolf da ist und sowas. Mhm. Und man würde ja denken, dass dann so ein Ding, so eine Anfangsszene in so einem Horrorfilm, in Anführungsstrichen, dann auch irgendwie mit einer Schockszene endet oder irgendwas Gruseliges da passiert oder so. Nee, Pustekuchen. Das war einfach schon 10 Minuten verschwendete Lebenszeit. Da hatte ich schon so, okay, da war ich schon. Und dann geht der Film los in der Jetztzeit, so gesehen. Dann gibt es erstmal noch 20 Minuten Vorgespräch, wie die da eine hässliche Ehe führen in New York, was auch wieder nicht in den Film reingepasst hat. Und dann fahren die nach Oregon und dann geht's so langsam los. Aber der Film, der weiß nicht, also Horrorfilm ist es nicht. Familiendrama ist es aber auch nicht. Die Schauspieler spielen das scheiße. Die Effekte klaubertieren sich bei allen möglichen anderen Filmen. Wie gesagt, vor allen Dingen bei Die Fliege dann auch, an komischen Stellen auch. Und nee, also der, ich war selten, also ich war, so wie gesagt, ich fand ihn einfach strunzend kacke. Also ich habe es auch direkt bei uns in die Gruppe geschrieben, ist der kacke? Und der war auch einfach kacke. Und ihr wisst, normalerweise drücke ich mich bei solchen Filmen dann immer schon irgendwie so aus, dass ich da irgendwas dazu sagen möchte. Aber nee, der war einfach kacke. Punkt. Meine Söhne würden sagen jetzt, die sind in einem Alter, die sagen dann immer kacke. Ja, zu dem Film passt das perfekt.
Ich hätte eine Idee für eine Jubiläumsfolge. Ich muss Wolfman gucken und du guckst Werwolves. Und danach streiten wir uns, wer der schlechtere Film ist. Also ich bin auch maßlos enttäuscht von dieser neuen Werwolf-Offensive. Also maßlos.
Aber ich glaube, da kommt jetzt erstmal nichts weiteres, weil das läuft ja auch überhaupt nicht.
Ah, ich muss mal überlegen. Ich habe auch dann überlegt, als du es reingeschrieben hast. Gibt es überhaupt einen Werwolf-Film, wo das funktioniert? Nur der Werwolf? Ich meine, ich mag Underworld, der hat was bei mir. Den finde ich jetzt nicht übermäßig gut, aber ich mag ihn.
Ja,
aber
es gibt so
auch noch dabei. Aber sag mir mal.
Ja, es gibt so Filme, ich sag mal so, die mag ich so aufgrund ihres alten Charmes. Ich kann Werewolf von Tarka Mills tatsächlich was abgewinnen. Aha. Klar, ich bin auch ein kleiner Stephen King Ultra. Aber ich kann auch hier American Werewolf was abgewinnen, wobei der halt mehr Komödie schon fast ist als irgendwie Gruselfilm. Aber so, ja, weiß ich nicht. Gibt's denn?
Mir ist nur einer eingefallen und da habe ich nochmal nachgeguckt gehabt.
Weil der mit Jack Nicholson?
Genau, Wolf. Ja. Den habe ich gut in Erinnerung, aber der wurde ja zerrissen bis zum Gehirn mehr und ich habe den schon ewig nicht mehr geguckt. Also ich
glaube, ja, ich habe das schon mal gesagt. Freude. Irgendwie so, ich habe den als Jugendlicher, als Kind irgendwie damals mal gesehen. Der lief ja irgendwie auch gefühlt alle 4 Monate auf RTL 2 oder so. Und ich habe den einfach so abgespeichert, dass ich damals jugendlich war. Ich wollte einen Werwolf-Film sehen und irgendwie gefühlt die erste Stunde passiert gar nichts. Ja. Deswegen habe ich den eigentlich auch ganz schlecht abgespeichert, weil ich dachte, der Wolf, der taucht da irgendwie gefühlt in den letzten Minuten erst auf. So.
Ja, ich mag aber Jack Nicholson. Vielleicht war es das deswegen damals so.
Ja, es kann es auch gut sein.
Aber ja, sonst habe ich da irgendwie, nee. Vampire gibt's mehrere, die ganz gut sind, ne?
Ja, Vampirfilme gibt es einige gute. Ja. Und das verrat du erstmal das jüngste Beispiel zu nehmen, der war super dieses
Jahr. Bram Stoker, das Original. Ja,
genau.
Das ist alles geil. Ich kann sogar.
Ich mochte auch immer Interview mit einem Vampir. Das fand ich auch nie schlecht.
Und es gibt sogar für jeden Geschmack im Vampir was. Es gibt was für Anspruchsvolle, es gibt was für Hirn aus, hier Blade. Es gibt richtig coole Sachen als Vampir, aber Werwolf?
So Finster die Nacht, dieser norwegische oder
was ja, mochte ich auch immer sehr gerne. Ja.
Also es gibt gute Vampirfilme, aber Werwolffilme ist ein schwieriger zu finden, gute Werwolffilme.
Aber wie kommt das? Ich meine, Zombie gibt's gute. So allgemein, es gibt sogar gute Slime-Monster-Filme, aber es gibt keine guten Werwolf-Monster-Filme, ich weiß auch nicht.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, warum gibt's keine wirklich richtig guten Werwolffilme?
Es kann doch nicht sein, dass sich da nie einer rangetraut hat oder dass die nie gute Sachen dafür gefunden haben oder ich weiß nicht, Story gibt's doch auch gut. Weiß ich nicht, vielleicht schafft der es, vielleicht ist der es einfach nur der Underdog.
irgendwann kommt dann nochmal der überragende Werwolf-Film. Ich glaube noch nicht dran, aber wer weiß. Aber damit, wo ich auch gerade schon so ein bisschen von meiner alten Zeit beim Wolf-Gucken gesprochen habe, das passt das eigentlich perfekt zum heutigen Thema, weil Alex hatte vorgeschlagen, wir können ja mal als Thema machen, jetzt auch wenn wir so zu zweit aufnehmen, weil Dennis derzeit im Urlaub weilt, wie wär's denn mal mit Charaktere, die uns geprägt haben aus dem Film- und Serienbereich? Und ja, ich war tatsächlich sofort dazu, ja, es ist ein geiles Thema, darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. Und ich weiß nicht, ich habe drei mitgebracht, wobei bei mir sind es eigentlich eher vier, aber ich habe es in drei Blöcke unterteilt. Stimmt gar nicht, bei mir sind es eigentlich gefühlt 200, aber das, ja, das wird bei meinem zweiten Block sein, das erkläre ich dann. Ne? Aber wenn du möchtest, kannst du gerne anfangen.
Das mache ich auch. Ich habe nämlich auch, wollte ich auch gerade fragen, wie hast du, weil ich habe drei. Ich könnte auch noch einen vierten, aber die drei sind mir auf Anhieb angefallen.
Also wie gesagt, ich habe es bei mir so in drei Blöcke unterteilt. Ich erkläre es gleich, wenn ich dran bin, aber du kannst gerne anfangen.
Also bei mir muss ich sagen, der Charakter, der mir am Anfang angefallen ist, gleich am Anfang, das war tatsächlich Captain Picard. Weil ich war wirklich ein riesen Star Trek-Fan früher. Ich habe das echt gemocht. Ich war nie so der Classic-Star Trek-Fan. Aber Next Generation hat mich voll abgeholt. Hat mich wirklich voll abgeholt. Und da war es wirklich dieses Captain Picard-Ding. Ich weiß auch nicht, der hat mich immer irgendwie so ein bisschen, also es ist so beeinflusst, ist schwer zu sagen, ne? Weil das ist ja auch immer so ein Ding, da entwächst man ja auch irgendwann, ne? Ist auch nicht sowas, dass ich sage, ich wollte immer so sein wie der oder so, aber es war so eine Wirkung, wenn man sich so zurückdenkt, ne, welche Wirkung das auf einen hatte. Und da muss ich wirklich sagen, dieses Saubermann-Image, aber trotzdem ein bisschen strenge, und das hatte ja bei Star Trek ganz gut gewesen, ne? Weißt du, das war ein Charakter mit Tiefgang, der wirklich viele Facetten hatte, und das für so eine Science-Fiction-Serie war es echt schon, ja, beeinflussbar.
Aber wie war das, weil ich, ist es bei dir, ach, schwierig zu fragen,
was du meinst. Ist auch schwierig zu beschreiben, ich weiß was genau, was du meinst, aber wenn man so zurückdenkt, assoziiere ich ziemlich viel mit dieser Rolle. Und ich muss auch sagen, das ist so ein Ding, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz prominent nehmen, Ozzy Osbourne gestorben, ne? Wir müssen uns darauf bereit machen, dass irgendwann Patrick Stewart stirbt.
Und ich bin generell gerade so ein bisschen so in dieser Phase, so gefühlt irgendwie jetzt, früher war ich immer so, ach Leute, hört doch auf mit euren prominenten Todesfällen. Ja, natürlich ist das immer traurig, aber ihr kanntet die Leute auch nicht und sowas. Aber mittlerweile bin ich auch echt so, weil auch viele Leute immer so wegsterben, Ozzy Osbourne, jüngstes Beispiel tatsächlich, oder halt auch andere, mit denen man einfach aufgewachsen ist, zu denen man irgendwie auch so eine persönliche Bindung hat, auch wenn die natürlich einem im Arsch niemals erkennen würden, aber das ist trotzdem so, man kennt die halt alle, man hat viel Zeit mit denen verbracht, so, wenn man die halt über so viele Jahre oder Zeiten hinweg gesehen, gehört hat, dann ist das irgendwie immer so eine persönliche Verbindung, die da ist, und ich habe es damals gemerkt beim Tod von James Gandolfini und sowas, und das ist einfach so, ja, das nimmt einen mit, und du hast recht, Patrick Stewart ist halt mittlerweile schon sehr alt, wie alt ist denn der gute Herr mittlerweile?
Über 80, Mitte 80. 85 ja, oder so.
Stimmt.
Ich glaube, er war 84 jetzt irgendwas.
Schau, er ist 85, du bist gut.
Ja, er kennt auch meine Viecher. Also ich muss sagen, bei Patrick Stewart, das ist so, man hat ja so beeinflussbare, wo man verschiedene Facetten hat oder so. Für mich ist das eine Autoritätsfigur immer gewesen, so in diesen, als Charakter. Weißt du, was ich meine? So, wenn man sich so in das ein bisschen einfühlt oder einlebt und dann so ein bisschen dabei ist, ist das so eine Autoritätsperson, und die hatte dann ja auch eine extrem gute und lange Charakterentwicklung über Jahre hinweg, die, wenn man Fan war, wirklich verfolgt hat, ne?
Und das war die Frage, die ich eigentlich vorhin kommen wollte, weil ich finde nämlich auch bei Next Generation, der Charakter von ihm ist ja am Anfang noch deutlich anders als am Ende der Serie. Haben mir vorhin so ein bisschen die Worte gefehlt.
Ja, das ist ja wirklich mit Traumaentwicklung und irgendwas und so auf dem Weg. Ich hatte mal ein Buch, und ich habe auch keine Ahnung, wie das meinen Weg gefunden hat zu mir. Das hieß, alles, was ich im Leben brauche, habe ich von Star Trek gelernt. Das war irgendwie, ich dachte, das ist auch schon catchy. Da habe ich mal reingeguckt. Das war irgendwie so ein Anwalt oder so, der geschrieben hat, er war schon immer Fan. Und er hat das versucht, in so Lebenstipps so umzuwandeln, so gewisse Sachen. Da war viel Scheiß dabei. Aber da war auch ein paar gewisse Sachen dabei, wo du denkst, okay, das gibt's ja auch in anderen Arten. Sung Tzu sagt dir was, oder? Der Weg des Krieges. Ja. Das wird ja auch nicht auf Krieg angewendet, aber heute noch gelesen und für Management oder sowas mitbenutzt, ne? Oder für Lebensweisheiten und sowas. Und das genauso kannst du das auch mit popkulturellen Sachen machen. Und für mich war das wirklich die prägendste Figur in den jungen Jahren. Für mich war es so autoritätsmäßig, wenn man auf die Fernsehfiguren geht, nicht auf reelle Personen, Captain Picard.
Dazu kann ich auch nichts sagen und ich kann es sogar tatsächlich gut nachvollziehen. Bei mir, der erste Block, da kann ich aber auch hinkommen, worauf ich hinaus möchte. Also ich habe es bei mir so ein bisschen in drei Blöcke unterteilt. Ich habe einmal so ein bisschen so die Zeit, sage ich jetzt mal, so Grundschulalter und vielleicht sogar noch ein bisschen davor. Dann so ein bisschen so Oberstufe, so ab 7. Klasse aufwärts. Und dann habe ich noch mal Studium. Und ich fange natürlich dann ganz hinten an. Und ich habe es hier bei den Filmfällern schon mehrfach erwähnt, dass ich halt wirklich so mit der VHS-Sammlung meines Vaters aufgewachsen bin und die immer wieder geschaut habe. Und da gab es vor allen Dingen auch so zwei Filme, die waren halt, ja, schon mal das Thema, die waren halt nicht so ganz kindkonform, deswegen habe ich da im Grundschulalter auch immer schon Predator geguckt, weil ich hatte den ja, deswegen habe ich den auch geguckt. Und ich habe vor allen Dingen auch zwei Reihen sehr geliebt als Kind, auch wenn es eigentlich gar nicht so liegt, das sind halt keine Kinderfilme. Der eine hängt prominent hinter mir, ist nämlich Zurück in die Zukunft. Und der andere hatte ich damals, war glaube ich meine erste richtig teure DVD-Box-Set, die ich mir damals für sehr, sehr viel Geld gekauft habe, weil damals haben irgendwie fünf Filme noch gefühlte 100 D-Mark gekostet, 100 Euro. Und das waren die Rocky-Filme. Und das waren so die beiden Filme. Und jetzt muss man wirklich sagen, wenn ich jetzt die beiden Charaktere, nämlich Marty McFly, die beiden Hauptcharaktere, und Rocky Balboa nehme, beide waren nicht die smartesten, muss man tatsächlich dazu sagen, wobei Rocky schon eindeutig noch ein bisschen unterhalb von Marty lag, weil Marty halt sich im Endeffekt auch Marty macht ja nichts von sich aus größtenteils. Er wird hier mal alles immer erklärt, wie alles zu funktionieren hat. Ihm muss ja immer alles am Modell erklärt werden. Der zieht dann halt einfach immer nur mit. Und das sind jetzt so gesehen vielleicht nicht die super klügsten Vorbilder, die man sich nehmen konnte, aber ich fand's einfach cool. Ich habe diese Charaktere gefühlt schon als Kind und ich fühle die bis heute. Deswegen, wir hatten vor ein paar Jahren Creed 1 und 2 in den Kinos mit dem alten Rocky Balboa. Ich hab's geliebt, diese alte Figur wiederzusehen, weil so wie das Sylvester Stallone beim Golden Globe, glaube ich, den er für Creed 1 bekommen hat, meinte dann auch so, dass sein imaginärer Freund Rocky Balboa halt im Endeffekt dass diesen Preis gewonnen hat. Und so war es für mich. Rocky Balboa war so gesehen mein imaginärer Freund, wobei er nicht wirklich imaginär war, weil ich ihn ja wirklich gesehen habe. Ich habe diese ersten vier Filme, es geht vor allen Dingen bei mir dann um die ersten vier Filme, die ich als Kind immer rauf und runter gehört. Dieser tumpe Boxer, der dann, dem man das Glück ein bisschen zufällt und der dann einfach so das Durchhaltevermögen so beweist, das war, ich weiß nicht, irgendwie war das so mein Typ so damals. Und ja, und wie ich schon gesagt habe, Marty McFly war dann halt so ein bisschen, während Rocky Balboa vielleicht zum altersmäßig schon sehr, sehr weit weg war, war halt Marty McFly irgendwie noch so ein bisschen der coole Jugendliche, den man sich dann auch so ein bisschen als Vorbild nehmen konnte. Und auch wenn er natürlich immer so einen Mentorentyp neben sich hatte, der ihm dann immer vieles so beigebracht hat, konnte ich mich, das waren so die beiden Figuren, mit der ich mich als Kind wirklich zu denen ich mich immer geflüchtet habe, weil ich dann diese Filme halt, mindestens sagen wir so, das waren sieben Filme jetzt, von denen ich jetzt rede, dreimal Zurück in die Zukunft, viermal Rocky, wo ich, also kannst davon ausgehen, so in meinen Altersklassen, so eins, Schulklassen 1 bis 4, habe ich wahrscheinlich in jeder Woche mindestens einen Film geguckt. Es gab auch Tage, da habe ich an zwei Tagen wieder alle drei Zurück in die Zukunft Filme geguckt. Das waren halt einfach meine Welt, da habe ich mich hingeflüchtet. Und deswegen, also das waren so vor allen Dingen auch so dann Charaktere, die mich dahingehend geprägt haben. Ja. Vor allem in dem Alter.
Ja, das sagst du ja auch. Das ist zum Beispiel bei McFly. Das ist ja mehr so ein Kumpeltyper. Die können ja einen auch beeinflussen.
Genau.
Das ist ja so der, so dieses Mitteln. Man merkt schon, okay, die sind nicht perfekt. Die haben ganz schön viele Macken oder sowas, aber die schaffen es doch irgendwie und so. Und da.
Ja, genau.
Geht man halt mit.
Dann konnte man sich dann auch irgendwie dann das reinversetzen. Das waren halt, wie gesagt, das waren halt die eigenen Kumpel irgendwie, auch wenn es natürlich keine echten Figuren waren.
Ja.
Wenn du möchtest, kannst du auch direkt weitermachen.
Ja, und jetzt kommt.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es ist aber sogar ein bisschen logisch. Es ist ähnlich wie bei dir. Ich habe auch sehr früh Filme geguckt, die ich eigentlich hätte nicht gucken sollen. Zum einen durch meinen besten Kumpel damals. Ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, ich mochte die Zeit da und liegt mir fernab, irgendwas über dieses Elternhaus da zu sagen. Weil ich fand das echt cool und ich finde das bis heute immer noch cool. Aber es war eigentlich nicht okay, Drittklässlern Alien zu zeigen. haben alles überstanden. Aber es war nicht okay. Und also ich wurde aber auch sehr früh von dieser Charakter, von dem Charakter Alan Ripley geprägt. Muss ich wirklich sagen. Und ich wurde so dermaßen geprägt, dass ich die Diskussion heutzutage, und auch wenn man so einen Filmrückblick oder so guckt, dass Ellen Ripley, die war was Ungewöhnliches, ne? Dass sie eine weibliche Hauptdarstellerin, ne, das war so ein, war was ganz Neues, ne? Und das habe ich nicht verstanden, das verstehe ich bis heute nicht. Ich durch Ellen Ripley war das alles für mich normal, dass auch Frauen in dieser Rolle brillieren können. Und deswegen habe ich da nie irgendwie so einen Gedanken gehabt, ne, dass das irgendwie in diese Richtung geht. Ich meine, ich sehe es ja jetzt auch, ich wohne jetzt so ein bisschen in einem konservativen Gebiet, sagen wir es mal so. Und hier gibt es auch sehr viele Familien, wo der Mann nur arbeiten geht, die Frau zu Hause ist und sowas und sowas. Kannst du, glaube ich, bei uns da damals nachvollziehen, sowas gab es. Bei uns war das eher die Ausnahme als die Regel, ne? Hier ist es ja eher andersrum. Heute noch. Also, das ist auch nicht wahr. Also, so schlimm ist auch wieder nicht, aber es ist deutlich mehr, ne?
Ja, ich verstehe schon genau, was du meinst. Also, so, dass einem auffällt, wenn du, so wie du meinst, ich erinnere mich aus unseren Kindheitstagen eigentlich an ganz, ganz wenige Fälle, wenn es da überhaupt so ein, zwei gab, wo wir dann Kinder oder andere Mitschüler kennengelernt haben, wo es diese Aufteilung noch gab, dass die Mutter zu Hause war und der Vater arbeitet. Das hatten wir damals in unserem Umfeld nicht so.
Genau. Und das hat einen auch geprägt und genauso wie diese Figur Ellen Ripley es eingeprägt hat, dass das wirklich, dass die der harte Kerl da war, also der harte Kerl, ne? Und das hat das für mich extrem früh normalisiert. Und zwar so normalisiert, dass ich es eher nicht verstanden habe, dass man irgendwie anders denken kann. Und deswegen habe ich das irgendwie zu einer meiner prägsten Figuren gemacht. Ich meine, das, was sie gemacht hat, so zum Vergleich oder so, dass sie was im Film, dass sie irgendwie so einen speziellen Tiefgang hat, hat sie gar nicht. Da muss ich wirklich sagen, es tut mir leid, Dennis, aber die Figur hat keinen Tiefgang eigentlich in diese Richtung, ne? Da wird ein paar Mal, oh ja, die Katze ist tot oder sowas, ne? Und aber Tiefgang hat sie nicht wirklich. Aber sie hat etwas, sie macht diese Action-Dinger und da gibt es auch viele Figuren, die keinen Tiefgang haben. Der Terminator hat auch keinen Tiefgang für mich. Und Ripley ist aber für mich so prägend, dass sie halt in dieser Rolle die Frau ist, das tut und das für mich nichts Besonderes durch sie war.
Da muss ich ja echt sagen, da kann ich halt weniger relaten zu, weil ich einfach Alien ja so spät erst geguckt habe. Natürlich kannte ich die Reihe an sich, aber ich glaube, ich habe die halt wirklich erst in meinen 20ern nachgeholt.
Was?
Deswegen hatte
ich da wahrscheinlich schon, du hast nicht Alien geguckt und du hast das nie erwähnt?
Ja. Was? Ich kannte sie, wie gesagt, natürlich kannte ich die Serie, aber ich habe sie halt, ich glaube, ich hatte Alien, ich glaube, witzigerweise, mein allererster Alien war halt Alien die Wiedergeburt. Und damals, als ich den geguckt habe, wusste ich noch nicht mal, dass es davor drei Filme gab. Das kam dann halt erst alles peu à peu. Da hatte ich dann damals irgendwie so den Schuss nicht gehört, das kam halt wirklich erst später.
Und der Alex aus der dritten Klasse, wie alt war man da? 8, ne? Ungefähr.
Ja. 8, 9, ja.
8, 9. Hat sich von seinem besten Kumpel noch vorher angehört. Alien 1 gucken wir nicht, wir gucken gleich Alien 2, da geht's mir ab.
Hey, das ist ja auch eine Meinung, die du bis heute hältst.
Ja, ja. Ja, aber es war nicht okay.
Ey, wie gesagt, bei mir war es das Snell mit den VHS. Ich weiß auch nicht so, wie okay das da ist, weil da gab es doch ganz andere Filme auf dieser Sammlung. Nicht nur Predator. Also deswegen, also es ist schwierig. Aber früher war das so. Früher hatte ich da auch irgendwie gefühlt so, wenn meine Eltern das irgendwie aus dem Fernseher aufgenommen haben, dann konnte ich das halt gucken, auch wenn sie das irgendwie um 12 Uhr aufgenommen haben, scheißegal.
Das hat auch damals keinen interessiert. Das war jetzt, also mein Kumpel, die waren beide studiert. Die hat beim Kinderschutzbund gearbeitet. Und ich sitze da und gucke, ey, 2 mit 8. Das heißt, heute wird ja hier jeder ein Herzinfarkt kriegen, ne? Hier geht's ja schon los, wenn es losgeht mit Paw Patrol. Nee, das ist zu brutal. Bitte was? Ja, das ist ein Scheiß, weil, hä?
Also mein Sohn mit noch nicht mal 6 Jahren geht auf 6 zu, aber ist es noch nicht, meinte heute auch zu mir so, ja, nee, Paw Patrol, das guckt er ja nicht mehr, das ist ja Babykram.
Ja, mein Sohn sitzt da immer davor. Ich meine, okay, der wird 3 jetzt, ne? Aber und sagt mal, tschüss.
Ey, der war früher wir haben so viele Chase-Kuscheltier-Kissen und sonst noch was. Und Figuren hier, auch von allen möglichen noch anderen Hunden da aus der Serie. Und jetzt mittlerweile ist er dem entwachsen. Jetzt möchte er schon lieber so, ich sag mal so Kinderserie mit echten Menschen gucken.
Ja, also ich muss dazu sagen, na klar ist das ein Scheiß. Natürlich ist das ein Scheiß. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, Saber Rider war auch ein Scheiß. Aber es ist ja, immer noch
cool. Es war auf eine andere Weise, ne? Aber ja, es war halt irgendwo.
Es ist nicht besser oder schlechter geworden. Es ist einfach alles auch ein Scheiß.
Anders.
Wenn du dir damals anguckst, wenn sie sagen, ja, hier Paw Patrol ist nur so eine Werbesendung und sowas, die draußen gestanden ist. Ja, das gab's früher genauso.
He-Man!
Ja, He-Man, wo wir über unrealistische Körperbilder reden, ne? Wenn du mir noch einer sagt, Barbie beeinflusst die Frauenwelt, guck dir mal He-Man an. Was wir
durchmachen mussten. Wurde halt nur gemacht, um das scheiß Spielzeug zu verkaufen.
Ja, Turtles. Von Turtles gab es auch nur noch diesen ganzen Kack.
Ja.
Und ich wollte immer eine Pizza. Also, ja, es war doch schon immer so in dieser Hinsicht. Und man sollte da auf Medienkompetenz setzen. Aber Diskussion führe ich selber noch.
Ja.
Also, ja. Aber, ja, manchmal ist es gut. Früh genug. Manchmal denke ich mir auch, oh.
So, dann kommen wir zu meinem zweiten Part und das ist jetzt der Part, ich sag mal so zwischen so 7. und 10. Klasse, also auch so die Zeit, wo wir dann auch sehr viel miteinander abgehangen haben. Und naja, und es geht hier nicht nur, ich werde jetzt gleich so stellvertretend einen Charakter nennen, aber sind wir ehrlich, eigentlich sind es 140, nämlich alle Bewohner einer Stadt, die halt bis heute meinen gesamten Humorverständnis eigentlich geprägt haben. Meinen gesamten heutigen Humor habe ich aus einer Serie.
Simpsons?
Guck mich nicht so an.
War's
und es war natürlich.
Okay.
Und es war halt damals so, man hat halt abends 18 Uhr, irgendwann, als es dann anfangen um 18 Uhr mit diesen Doppel-Simpsons-Folgen, 18 Uhr, 18.30 Uhr, hat man das geguckt. Ab 19 Uhr hat man dann Dragon Ball Z geguckt. Und das war dann erstmal gefühlt für 3 Jahre lang so das Abendprogramm. Das waren 2 Stunden, die da weg waren.
Ja.
Simpsons, 2 Folgen Dragon Ball Z. Und so lief das damals. Das war die Zeit. Und wie ich es gerade gesagt habe, wenn ich mich Zeug zurückerinnere, oder generell, ich glaube wirklich, dass mein Humor und auch, ich glaube auch bei vielen so in unserem Alter, und vor allen Dingen, ich rede vor allen Dingen über die Staffeln 1 bis 12, also vor allen Dingen eigentlich 4 bis 12, weil 1 bis 3 haben sie irgendwann in Deutschland überhaupt nicht mehr ausgestrahlt. Aber dann vor allen Dingen so die Staffeln so 4 bis 12, die ja damals halt immer liefen. Ich weiß, mittlerweile sind sie bei 36, glaube ich. Ich habe heute mal reingeguckt. Und im Endeffekt habe ich wirklich bis 12 jede Folge sicherlich 5, 6, 7 Mal gesehen und danach vielleicht einmal, wenn überhaupt. Und wie gesagt, ich habe eigentlich meinen gesamten Erwachsenenhumor aus dieser Serie. Es war halt damals schon, es war halt einfach diese Mischung aus dieser Gesellschaftssatire, Kritik, wie du es nennen möchtest, dem ganzen Meta-Humor, vor allen Dingen den Referenzen, ey, wenn ich über nachdenke. Weißt du, die hatten bei den Simpsons die Bobo-Folge. Ich musste mir Citizen Kane angucken. Ich wurde ein Filmbuff, ich habe mir die Citizen Kane-DVD geholt. Vor allen Dingen auch wegen der Bobo-Folge bei den Simpsons. Es gab 10.000 Anspielungen auf Einer Flog übers Kuckucksnest. Ich habe mir Einer Flog übers Kuckucksnest auf DVD gekauft. Es gab Anspielungen auf Filme, auf sonst was. Und ich habe das alles nachgeforscht. Ich habe mir die ganze Scheiße angeguckt. Das war amerikanische Popkultur, die ich mir dann so in den Kopf reingebläht habe. Vor allen Dingen aufgrund von Simpsons-Referenzen. Und es waren halt einfach diese Running Gags, die Absurdität, das Timing. Im Endeffekt musst du halt wirklich sagen, das ist Timing ja auch einfach der Witze. Und natürlich auch die Zitate. Ey, ich habe heute noch, bei jeder Filmverlassaufnahme, am Anfang, bevor wir aufnehmen, bevor entweder ich deinen Anruf annehme, ich Dennis' Anruf annehme oder ich selber euch anrufe, teste ich immer einmal hier in meinem System, ob das Mikro geht. Und ich sage es immer, das ist ein Test, noch ein Test. Und das ist auch eine Simpsons-Referenz, nämlich wenn er da die ganzen Megafone aneinander steckt und dann ganz Springfield beschallt. Und es ist einfach so, es gibt so viele Sachen. Ey, heute, wenn ich eine Ketchupflasche in der Hand habe, ich sag's dir mal so, in 50% der Fälle hörst du von mir Ketchup, weil ich dachte, es sind einfach so Sachen so, die habe ich bored.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das habe ich drin. Bored.
Wer nennt sein Kind bored? Meinen Sie mich? Nein, mein Sohn heißt auch bored.
Weißt du, was ich am meisten drin habe im Kopf vom Simpson?
Was?
Das ist, wenn meine Tochter immer fragt, was ist auf dem Dachboden? Ich sag, da wohnt der Hugo.
Hey, das ist noch eine andere Sache. Das ist genau das, was auch so unsere Teenagerjahre, das war ein Standardspruch von mir. Immer wenn irgendjemand gefragt hat, wo ist eigentlich der und der, war mein Standardspruch immer, vergiss den und der ist tot. Weil das war halt auch, vergiss Maggie ist tot. Ich hab Maggie. Das, ich weiß nicht, ich habe einfach 20 Jahre lang so viele Zitate gehabt. Ich weiß, damals kam ich zum Studium nach Berlin und ich hatte eine Kommilitonin. Also ich kam mit der super klar. Wir wurden irgendwann in diesen 3 Jahren auch super Freunde. Aber was lag wahrscheinlich wirklich zu 50% einfach nur daran, dass wir uns einfach den ganzen Tag irgendwelche Simpsons-Zitate um den Kopf werfen konnten, weil sie war da genauso drauf wie ich. Und deswegen hatten wir auch so einen guten Draht zueinander. Und deswegen, das war halt einfach, es war schon immer I choose you. Das sind so dämliche Sachen, aber das sind auch so einprägsame Sachen. Hier, gedämpfte Huscheln. Das ist sogar was witzigerweise, womit ich dann immer noch meine Frau so ein bisschen nerve. Die gedämpften Huscheln.
Und Schischkebab und Krabbensaft. Oh nee, was war das? Krabbensaft
oder? Krabbensaft und Wasser oder Krabbensaft? Öh, ist ja eklig. Geben Sie mir den Krabbensaft. Und das, was gab's da zu essen? Kalafgelasch, genau.
Kalafgelasch.
Haben Sie vielleicht Kalafgelasch? Haben Sie auch eine Pizza? Nur Kalafgelasch.
Ja?
Ich weiß nicht, ich kann vor allem die ersten zwei schauen. Und dann muss ich halt sagen, irgendwann. Und das liegt nicht nur an veränderten Synchronstimmen oder sowas. Über sowas kann ich dann eigentlich hinwegsehen. Das hat mich jetzt nicht so gestört. Aber irgendwann wurden die halt irgendwie auch so ein bisschen so eine Parodie auf sich selbst dann auch. Und irgendwie fand ich, irgendwann hatten sie auch nicht mehr so viel zu erzählen. Und natürlich, klar, über die 36 Jahre, wenn nicht sogar noch länger, klar, die Schreiber haben natürlich auch sich geändert. Und deswegen bleibt der Humor natürlich auch nicht immer komplett der gleiche. Und das ist heute einfach nicht mehr der Humor, der das früher war. Und der war es auch schon nicht mehr in Staffel 15, sage ich jetzt mal.
Also ich gehe die Theorie, dass es gar nicht so sehr an den Simpsons liegt, dass wir es nicht mehr gucken, sondern dass es an uns liegt, dass wir es nicht mehr gucken. Wir sind denen halt irgendwie ein Stück entwachsen und das passiert halt mit der Zeit.
Ja, so ist es ja genau. Das ist ja eigentlich was ganz Normales, was ganz
genau.
Übliches, was dann halt passiert. Aber damals muss ich echt sagen, gerade so diese ersten zwei, und das ist ja so, das ist auch so Sachen, ich glaube auch, die könnte ich mir heute noch angucken, ich fände die heute halt noch genauso witzig, wahrscheinlich auch, weil ich sie heute noch alle mitsprechen könnte, weil das vergisst man halt einfach nicht, wenn man das so eingeprügelt hat, bekommen in seinen Kopf. Und das war halt damals die Zeit und deswegen, ich habe da immer noch sehr, sehr großen, also ich würde auch niemals sagen, dass ich die Simpsons nicht mehr mag oder so, was heißt, oder nicht mag, es ist keine gute Serie und sowas, aber ich habe halt vor allen Dingen mein Herz an die ersten 12 Staffeln verloren, weil das war halt noch wirklich für mich die glorreiche Zeit, wo ich mir die jeden Abend reingezogen habe. Und selbst mit Dennis haben wir das noch so viele Jahre lang gemacht, dass wir einfach nur irgendwelche Simpsons-Zitate uns da um die Ohren geschmissen haben, eigentlich immer. Okay, bei uns kam auch ein bisschen schlecht in der Familie und so ein Kram hinzu, aber das war es ja vor allen Dingen. Und deswegen, ich wollte halt eigentlich sagen, so Charakter, so Homer Simpson, aber das stimmt halt nicht, weil eigentlich sind es im Endeffekt alle Charaktere. Es ist vor allen Dingen der Humor gewesen, der mich da so krass geprägt hat. Und wenn wir einfach bei dem Thema sind, so prägende Sachen aus Film und Serien, kann ich halt einfach nicht drum herum zu sagen, dass es der Humor bei die Simpsons war, der mich wirklich geprägt hat. Den ich bis heute auch noch immer super witzig finde.
Kann ich nachvollziehen. Habe ich auch geguckt. Natürlich. Habe ich auch noch im Kopf. Und war auch immer so ein ständiger Begleiter. Aber ich könnte da jetzt nicht definieren, inwieweit es mich geprägt hat.
Also. Okay, nee, das ist ja auch vollkommen
in Ordnung. Es hat mich hundertprozentig geprägt, aber ich wüsste jetzt nicht, wie weit. Und in welchem Sinne. Also klar, wir haben immer noch die Zitate und sowas. Das ist ja auch schon Prägung, ne? Ja. Dann kommen wir zu meinem.
Jetzt bin ich gespannt.
Und der ist eigentlich. Wie weit der mich geprägt hat, kann ich noch gar nicht sagen. Ich weiß, dass er mich geprägt hat, weil. Ich bin dem verfallen, ich guck's immer noch, ich guck's immer wieder. Ich glaube, ich hab's sogar öfter wiederholt, als ich Simpsons wiederholt habe. Jetzt nicht so am Stück, sondern einzelne Folgen und sowas. Und wo mir auch wieder Zitate immer wieder in den Kopf kommen. Und es ist tatsächlich etwas, was ich erst in meinen späten 20ern angefangen habe.
Okay.
Und da gab's schon ein paar Staffeln. Und das ist Doctor Who. Deine Frau wird jetzt applaudieren und
schreien. Ja, meine Frau liebt Doctor Who. Ich habe ihr ja schon so viele TARDIS in verschiedenen Formen geschenkt über all die Jahre. Mhm.
Ich weiß auch nicht. Ich habe angefangen damals, ich habe mal reingeguckt gehabt, da war noch die erste New Who, ne? Also von den 9 Folgen. Ich bin da nicht mit warm geworden. Ich fand die Effekte scheiße. Ich fand den Schauspieler nicht so gut. Ich fand die Story irgendwie ein bisschen komisch, ne? Und habe es dann nicht geguckt. Irgendwann Jahre später habe ich nochmal reingeguckt und dann bin ich auf David fucking Tennant. Oh mein Gott. Und da, liebes Tagebuch, habe ich mich verliebt. Also, David Tennant, der hat es so rausgerissen. Der war auch mehrfach Doctor Who. Der war jetzt vor kurzem mal wieder Doctor Who. Also es ist wirklich, der hat die ganze Sache geprägt. Was ich aber so faszinierend auch dran fand, war dieses immer dieser Wechsel. dass nach einem Schauspielerwechsel hat der Charakter sich auch noch wechselt, aber du hast immer noch so eine Redline drin, ne? Und diese Stories waren auch so selbstfindungsmäßig ziemlich, ziemlich gut geschrieben und haben auch einen ziemlich ich will jetzt nicht sagen, den Weg gewiesen, ne? Aber ich glaube, was du weißt, du meinst, was ich weiß, so eine Grad Grundmoral noch so mitgegeben, ne? Genau. Sowas in so einer schwierigen, wie gesagt, man hat früher, wenn man Jugendlicher ist, denkt man, man ist total moralisch erhoben über alles und erhaben und das entwickelt sich ja, ne? Und dann kommt man irgendwann zum Punkt und sagt, okay, wo der Idealismus auf die Realität trifft. Und das ist in dieser Serie richtig, richtig gut gemacht. Also wirklich richtig gut, dass man immer versucht, wenn man das Richtige tut, dass man teilweise auch mal ein paar schlechte Sachen machen muss. Aber das nicht so einen Einfluss hat auf das, was man isst und so weiter, ne? Also das so, ich glaube, deswegen fasziniert das auch so viele Leute, weil der hat ja eine riesen Fangemeinde, ne? Bis heute.
Ja, klar.
Und ich glaube so, das ist auch der Punkt, dass es, mir fällt immer wieder auf, was für ein schweres Thema wir gewählt haben, weil wir wissen genau, wer uns geprägt hat, aber wir wissen nicht warum und inwiefern und wie weit.
Es ist schwer zu beschreiben dann auch so richtig, ne? Wenn du jetzt nur so ein, zwei prägende Szenen dir raussuchst, oder so wie ich es bei Sims mit Zitaten gemacht habe, ist das natürlich ein Ding, aber wie beschreibst du es jetzt, warum es dich gerade so geprägt hat?
Ich glaube, jeder, der Doctor Who Fan ist, der merkt das und deswegen ist man ja Fan, weil es ja einen irgendwie ein bisschen prägt dadurch, ne? Und ganz ehrlich, auch wenn jeder wie jemand überlegt, soll ich mir jetzt mal angucken, das ist die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt.
Ja.
Man sollte denen immer eine Chance geben.
Aber ist dann auch schwierig, gerade jetzt so, klar, viele sagen dann immer, können wir den Neustart anfangen, aber wo, oder gibt es vielleicht doch einen besseren Ort, wo man anfangen könnte? Das ist schwierig, dann auch wieder einen Einstieg
zu finden. Nein, ganz einfach, Staffel 2, David Tennant, erster Doktor. Erstes Mal, wo er Doctor Who ist. Da fängt ihr an. Und ich kann
euch jetzt mal der davor, den vergesse ich immer. Christopher
McCullough, oder wie ich hieß, ne? Warte, ich kann euch sogar explizit sagen, mit welcher Folge ihr anfangt. Das ist nämlich relativ leicht, das dürfte in der, warte, welche Folge? Das dürfte in der dritten Staffel sein? Ja. Staffel 3, Folge 10. Blink. Damit fangt an. Und wenn es euch da
also Staffel 3 von dem Neustart, ne, die alten,
genau,
ganz alten Folgen,
also New Who, Staffel 3, Folge 10. Scheißegal, Background-Wissen. Komplett scheißegal. Ihr guckt euch das an, wenn euch dieses gefällt. Es ist auch, Spoiler, es ist, Doctor Who kommt gar nicht in dieser Folge so oft lang vor. Aber guckt euch diese Folge an, wenn euch der Vibe gefällt, wenn euch die Folge gefallen hat, guckt es weiter. Dann fangt ihr bei Staffel 2 an. Guckt euch die durch. Es ist bei den Neustarts ist es relativ cool, dass man da anfangen kann. Man braucht ein bisschen Vorwissen, aber Staffel 2 ist vollkommen okay, wenn ihr da anfangt. Wenn euch der Vibe nicht gepackt hat, dann packt euch die Serie auch nicht mehr. Also Staffel 3, Folge 10, die schaut ihr. Ja, damit bin ich durch. Gut.
Kommen wir zu meinem dritten Block und das ist bei mir tatsächlich die Studienzeit, auch schon ein bisschen kurz davor habe ich, glaube ich, die Serie schon angefangen, die hat, weil ich weiß, dass ich die Staffeln 1 und 2 schon auf DVD hatte, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und zwar, es geht vor allen Dingen um die Staffeln 1 bis 3. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele die insgesamt hat. Ich glaube nämlich 7 oder 6 oder so. Nämlich 7 Staffeln. Es geht um die Serie Californication und damit die Hauptrolle Hank Moody, gespielt von David Duchovny. Und es geht mir, klar, der erste Gedanke ist jetzt natürlich so, ja klar, der legt ja auch alle paar Folgen da sich Frauen flach. Nein, das ist tatsächlich nicht der Grund, warum man sich den dann irgendwie auch so gefühlt so ein bisschen in dem Alter damals, so Anfang der 20er, so ein bisschen als Vorbild genommen hat. Es war nämlich tatsächlich vor allen Dingen sein
Alkoholkonsum.
Ja, sein, was?
Alkoholkonsum.
Sein Alkoholkonsum, tatsächlich. Kann man nicht abstreiten. Auch der Zynismus, aber und vor allem der Sprachwitz und die Schlagfertigkeit. Weil das ist ja wirklich so, der hatte ja wirklich, gefühlt hat er ja pro Folge auch immer zig Beleidigungen für zig Leute abgelassen, die aber auch einfallsreich waren. Die hatten halt einen gewissen Wortwitz, die hatten einen Sprachwitz, die hatten einen Zynismus, einen großen Zynismus, die hatten sehr viel Selbstironie und was natürlich das Wichtigste war, er hatte halt verdammtes Charisma, auch wenn er ein Alkoholiker war, auch wenn er sexsüchtig war und eigentlich die ganze Zeit immer nur seiner wahren Liebe hinterher getrauert hat. Aber irgendwie, es war damals so, ja, er war halt auch ein Anti-Held, wie es damals, es war generell damals so die Fernsehphase, wo eigentlich gefühlt jede Serie durch einen Anti-Held dann irgendwie so eine Hauptrolle hatte, so ein bisschen. Er war verlottert, aber er war trotzdem intellektuell. Das war, er war halt ein Widerspruch, so ein bisschen. Der ganze Typ war das. Und er hat halt die besten Antworten damals für mich als Heranwachsender, ja, mit Anfang 20, wie heranwachsend ist man noch? Man ist es mehr, als man sich eingestehen möchte, wahrscheinlich. Und ich habe mir einfach diesen Wortwitz, diese Schlagfertigkeit, und ich war damals als Studierender dann halt Berlin gegangen, und ich habe dann halt auch so mit gleichaltrigen Austausch gehabt, sei es in der Uni gewesen, sei es am Wochenende irgendwo in irgendwelchen Bars oder vielleicht auch in irgendwelchen Clubs oder irgendwelchen Hauspartys oder so. Und man wollte halt irgendwie ein bisschen so sein wie er. Man wollte irgendwie immer mal einen coolen Spruch auf den Lippen haben. Man wollte dann halt auch irgendwo auch mal hier ein bisschen dann auch meinetwegen flirten können oder sowas, dann mit dem Gegenüber. Nie irgendwie um eine Antwort verlegen und dann immer so, aber immer noch so mit einer Prise auch so, ja, Selbstironie halt einfach. Und diese ganzen Metaphern, hier sind wir wieder übrigens auch bei dem Ding, was ich schon bei den Simpsons erwähnt habe, was mich an Simpsons halt so geprägt hat, diese ganzen Popkulturreferenzen, das war halt schon immer mein Ding so, und das hat sich dann halt auch ja auch in Californication rübergezogen, weil auch Hank Moody hat ja mit Popkulturreferenzen immer nur um sich geschmissen in seinen Beleidigungen. Wenn ich gerade so drüber erzähle, ich kriege gerade wieder voll Bock, die ersten zwei Staffeln zu gucken, weil die ersten zwei Staffeln fand ich richtig, richtig gut. Danach hat die Serie leider ein bisschen nachgelassen, und weil es mittlerweile halt auch schon 12 bis 15 Jahre her ist, mittlerweile kann ich es ja auch gestehen. So, wie gesagt, meine Obsession mit diesem Charakter oder so zu sein wie dieser Charakter ging damals teilweise sogar so weit, dass wenn ich dann da in Berlin war und immer noch so einen Rewatch gemacht habe, so von der Serie oder so von den ersten 2, 3, 4 Staffeln, ey, ohne Scheiß, ich habe mir die besten Sprüche aufgeschrieben, an meinen Schrank geklebt, auf so kleinen Post-its, einfach so, damit ich so diesen Gedankenflow einfach mal immer so täglich lesen konnte, damit ich einfach dann selber einfach auch so eine Scheiße kommen konnte. Ja, ich war ein Freak und bin ich immer noch, aber mittlerweile gebe ich es auch zu, damals wäre mir das ultra peinlich gewesen.
Ich habe die besten Quotes von Dr. Who auf Spotify in meiner Schleife drin. Ich habe Warhammer Motivationsreden, die ich mir anhöre, also bitte.
Da muss ich halt auch sagen, dazu sagen, ich habe halt auch Kommunikation studiert mit einem vor allen Dingen gewichtigen Punkt halt auf Journalismus, und deswegen allein schon diese Freude an präziser Sprache, ne, das hat's dann ja auch. Und da muss man auch sagen, ich habe die Serie im Deutschen geguckt, wie auch im Englischen, und ich habe hier kein Problem mit der Synchro. Ich habe mir die auch in der Synchro ganz gerne angeschaut. Das ist ja ganz gerne so, dass man auch mal sagt, hier ist die Synchro nicht ganz gut, aber hier haben sie das mit dem präzisen Sprachwitz schon, oder Wortwitz schon richtig gut auch rübergebracht, auch in die deutsche Sprache. Und hier sind wir auch wieder beim Timing und von diesen Aussagen der Charaktere. Und deswegen, es war halt kein Vorbild im klassischen Sinne irgendwo, aber er war halt irgendwo ein Meister der Worte. Klar, er ist in der Serie halt auch Schriftsteller. Und es hat bei mir halt einfach Eindruck hinterlassen. Und deswegen, und ich, auch wie er das dann immer mit dem, wenn er ein Buch fertiggestellt hat, mit seinem Whisky und dem Joint, und es waren einfach so Sachen, so, ich muss sagen, so, Mann, das ist eine verdammt coole Sache, und ich fand den damals einfach nur mega cool, und ich wollte auch mega cool sein, und ich war es leider nie so wirklich. Aber ich habe mir dann trotzdem da versucht, immer so meine gewissen Punkte abzuschauen.
Ich muss sagen, was ich in meiner Serie am meisten gemerkt habe, war immer, David Duchovny spielt David Duchovny.
Ja, genau, das war es ja auch letztlich einfach nur. Wir wussten ja auch generell so, dass er auch so ein bisschen immer so sexuell aktiv war, sage ich mal, der echte David Duchovny. Und deswegen, ja, du hast natürlich komplett recht. Das war David Duchovny spielt David Duchovny alias Hank Moody.
Ja, und das ist mir auch immer im Kopf geblieben.
Warte mal, vielleicht finde ich es jetzt sogar schnell. Ah, ich hab's hier. Ich kann es dir so auf die Kamera zeigen, ihr könnt es natürlich jetzt nicht sehen. Das Buch heißt Holy Cow von David Duchovny, hat er dann irgendwann unter seinem Namen noch so ein Buch geschrieben über so eine komische Kuh. Ja, ist auf Englisch, ich habe es gelesen, ich fand's okay, das Buch war jetzt leider nicht ganz so toll. Aber ich habe es halt gekauft, weil es von David Duchovny war.
Ja, ich muss nochmal sagen, natürlich gibt es noch immer sehr viele Charaktere oder ganze Serien oder irgendwas, was noch beeinflusst hat. Aber ich finde, es ist immer, auch wenn es vielleicht nicht den größten Anteil hat, wenn man so mal kurz drüber nachdenkt, und die ersten drei Namen, die einem einfallen, sind, glaube ich, immer so ein bisschen die man dann auch erwähnen sollte, kommen ja natürlich immer wieder hinzu, welche, egal wie alt man ist immer irgendwie beeinflussbar, und man entwickelt sich ja auch immer ein bisschen weiter. Ich muss auch zum Thema Humor sagen, Humor entwickelt sich, wie du gesagt hast am Anfang, ja, ja. Simpsons hat uns beeinflusst, danach hat mich South Park beeinflusst, sehr stark.
Ja.
Und heute bin ich eher der Auffassung, dass es auch Sachen gibt. Früher war ich in der Auffassung, witzig sein, also Humor ist über alles, was man lachen kann. Und heute denke ich mir, nein, es gibt Grenzen.
Ja, früher war Humor noch deutlich, so gesehen, freier, was das angeht, tatsächlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, freier, ja, besser, weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist eine andere Sache.
Ja. Ich habe mir vorher immer gesagt, es reicht ja, wenn ich drüber lachen kann. Heute denke ich mir, nee.
Nee. Vielleicht nicht mehr ganz so richtig.
Da war schon extrem viel dabei, wo ich gedacht habe, oh Gott. Das habe ich nicht gesagt.
Ja, das ist halt, das Humorverständnis hat sich halt geändert. Und das ist nochmal ein anderes Thema, und das muss man halt auch sagen. Jetzt das Thema hatte ich jetzt einfach mitbekommen, weil jetzt hier die Nackte Kanone, die Neuverfilmung ins Kino kommt. Generell reine Komödien, so wirklich reine Filme, die nur auf Gags geschrieben sind, gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr so wirklich. Du hast heute einfach so, generell ist der Blockbuster heute viel witziger, als er früher war. Dadurch hast du da immer schon so eine gewisse Gagdichte drin. Aber reine Komödien, die wirklich nur auf Gag nach Gag nach Gag geschrieben sind, sehen wir die alten Zucker und Abrams-Films wie halt Nackte Kanone oder sowas. Scary Movie ja auch noch, obwohl es ein Spoof-Film war, aber kannst du ja trotzdem mit reinziehen. Diese reine Form der Komödien. Klar, vor ein paar Tagen kam noch Happy Gilmore 2 zu Netflix, habe ich noch nicht gesehen, aber soll auch nicht so toll sein.
Oh Gott, ja,
echt. Die gibt es einfach nicht mehr, weil es ist irgendwie die Zeit dafür ist nicht mehr so da. Und das ist halt einfach auch so dieses, es ist halt einfach so, wie wir es gesagt haben, Humor wandelt sich. Und das gilt nicht nur für einen selber, das gilt halt einfach auch generell so gesellschaftlich. Humor wandelt sich halt immer. Und deswegen muss man halt immer gucken, wie es da gerade um einen steht.
Ja, auch Sitcoms. Sitcoms sterben, glaube ich, auch aus, habe ich das Gefühl.
Ja, also, total.
Da passiert auch irgendwie in diese Richtung jetzt schwer.
Ja, vor allem diese Single-Camera-Sitcoms, wie es sie ja früher immer gab, so mit dieser, sag mal so mit dem großen Wohnzimmer, wo sich dann alle immer getroffen haben, sei es ein Schrecken der Familie, sei es ein Friends, sei es auch noch ein Big Bang Theory oder sowas. Diese Art dieser Single-Camera-Comedies, die gibt's eigentlich kaum noch, bis gar nicht mehr. Ja. Dann war es heute eine kurze, knappe Episode, wie es meistens ist, wenn wir beide aufnehmen, aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Wir haben trotzdem, glaube ich, alles gesagt, was wir zu sagen hatten. Und dann hört ihr uns bald wieder. In welcher Zusammensetzung werden wir dann sehen? Und ich verabschiede mich und übergebe nochmal an Alex.
Ja, und die Folge hier endet mit einem Cliffhanger, weil, ihr wisst genau, bei der nächsten Folge haben wir ein Recap zu Winnie Pooh und Winnie Pooh 2. Also, nicht der Original ist Blood and Honey oder sowas heißt der.
Ja, Blood and Honey heißen die ja. Das kann ja was werden. Ich sag tschüss. Oh!
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.